aus Regierungskreisen. Der Podcast der Bundesregierung.
Hallo, willkommen zu Aus Regierungskreisen, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Gastgeber dieses Podcasts und heute habe ich hier Klaus Ziechotek zu Gast, mit dem ich mich schon im vergangenen April unterhalten habe, als dieser Podcast noch Corona aktuell hieß. Klaus Ziechotek ist Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Das ist die Bundesbehörde, die in Deutschland für die Zulassung und Überwachung von Medikamenten und Impfstoffen zuständig ist. Und genau darüber, über die Zulassung und Überwachung der Covid-Impfstoffe, wollen wir heute sprechen. Guten Tag, Herr Ziechotek.
Hallo.
Herr Ziechotek, im April 2020, da sagten Sie, Sie hoffen darauf, dass Sie dieses Jahr, also 2021, mit den Impfstoffentwicklern darüber reden können, wie der Weg zur Zulassung eines Impfstoffes aussehen könnte. Jetzt sind die ersten Impfstoffe schon zugelassen, weitere stehen zur Zulassung an. Wurden Ihre kühnsten Träume übertroffen?
Ja, das kann man ohne Zweifel so sagen. Ich bin sehr froh und wir können uns alle glücklich schätzen, dass wir bereits erste zugelassene Impfstoffprodukte, Covid-Impfstoffe zur Verfügung haben. Und hier hat sich tatsächlich ausgezahlt, dass wir schon in den Jahren davor Erfahrungen gesammelt haben, auch im Umgang mit neu entwickelten Impfstoffen. Und viele, viele Puzzlesteine sind zusammengefallen. Ja, das ist ein sehr glücklicher Moment und ich hoffe, dass er noch ein bisschen anhalten kann, weil wir hoffen, auch mit den Impfstoffen wirklich einen Gamechanger zu bekommen gegen die Pandemie.
Sie sind ja selbst Professor für Biochemie, Chemie und Pharmazie und Sie haben auch persönlich über Impfstoffe geforscht. Ist das jetzt für Sie eine aufregende Zeit?
Es ist in jedem Fall eine besonders aufregende Zeit. Wobei ich sagen muss, dass sich die Aufregung natürlich deswegen in Grenzen hält, weil wir es gewohnt sind, wissenschaftliche Fakten anzusehen und dann unsere Entscheidungen entsprechend zu treffen. Und das ist ja auch eine Sache, die uns bewegt, hinsichtlich der Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit verständlich zu machen, warum entschieden wird, auf welchen wissenschaftlichen Fakten basierend. Und insofern sind wir in jedem Fall immer gelassen, weil wir wissen, wir können uns auf wissenschaftliche Fakten verlassen. Hier und da sind natürlich auch mal Bauchentscheidungen notwendig, aber auch das ist ja gelernt rund unserer jahrelangen Arbeit im System.
Sie haben ja eben schon angedeutet, wie viele Leute daran beteiligt waren. Aber kann man überhaupt so schnell prüfen, ob ein Impfstoff sicher ist?
Das kann man, denn man muss sich vor Augen halten, dass die meisten Nebenwirkungen, die wir bei Impfstoffen feststellen, innerhalb der ersten Wochen und Monate passieren. Und wir haben zusammen mit den europäischen Experten im Ausschuss für Humanarzneimittel bei der Europäischen Arzneimittelagentur ziemlich schnell festgelegt, was die Anforderungen, die Kriterien sein sollten für die Zulassung von Corona oder besser Covid-Impfstoffprodukten. Und da war es klar, dass wir wollten, dass die Wirksamkeit deutlich über 50% hinausgeht. Wir haben auch über eine untere Grenze der Wirksamkeit geredet. Da geht es um statistische Begriffe wie das untere Limit des Konfidenzintervalls. Das bedeutet nur, dass genügend wissenschaftliche Basis da sein muss, um auch diese über 50% Wirksamkeit tatsächlich signifikant feststellen zu können, dass es erreicht. Und dann war es wichtig,
dass es nicht nur erreicht, sondern dass es deutlich übertroffen worden, ne?
Ja, alle zugelassenen Impfstoffprodukte, die mRNA-Impfstoffe und der Vektorimpfstoff, verfügen über eine Wirksamkeit, die deutlich über die für die Zulassung vorgegebenen 50% hinausgehen. Das ist eine sehr ermutigende Nachricht auf einem Weg heraus aus der Pandemie mit Impfstoffen. Denn jeder zugelassene Impfstoff ist sicher und wirksam und wird einen Unterschied in der Bekämpfung von Covid-19-Erkrankungen machen. Wir werden sehen, dass die Impfstoffe schwere Covid-Verläufe dämpfen und Todesfälle vermeiden. Wichtig ist aber natürlich auch, dass wir zumindest eine Reduktion der Übertragung von Geimpften auf andere Menschen von SARS-CoV-2 erreichen wollen. Dazu werden weitere Untersuchungen gerade durchgeführt.
Danach frage ich Sie gleich nochmal. Jetzt nochmal ganz kurz zum Verfahren. Wurden diese Verfahren gegenüber der Zulassung anderer bisher schon vorhandener Impfstoffe verkürzt?
Die Verfahren wurden verkürzt in verschiedenem Sinne. Vielleicht kann ich erläutern, dass wir weiterhin eine qualitätsgesicherte Herstellung haben, nach guter Herstellungspraxis, wie das üblich ist bei Impfstoffen, um eine hohe Qualität zu gewährleisten vor der Anwendung am Menschen. Zum anderen ist es notwendig, vor den Erstanwendungen in den klinischen Prüfungen auch nicht klinische Untersuchungen zum Teil am Tier vorzunehmen, um hier Schaden von den Geimpften auf jeden Fall bei den Geimpften zu verhindern. Denn wenn ein neuer Impfstoffkandidat geprüft wird, wissen wir über den natürlich noch nichts. Und er muss im Zusammenhang mit der Physiologie, mit dem Immunsystem getestet werden. Hier sind auch keine Auslassungen passiert, sondern wir haben einige nichtklinische Untersuchungen vor der Erstanwendung am Menschen durchführen lassen. Bei anderen haben wir gesagt, dass diese auch parallel zu den klinischen Prüfungen passieren können. Und zum Dritten war es wichtig, dass alle Phasen der klinischen Prüfung, 1 Immunogenität, 2 Sicherheit und Impfschema, 3 statistisch signifikant Wirksamkeit und Sicherheit durchgeführt wurden. Allerdings haben wir das regulatorisch so gelöst, dass Phasen der klinischen Prüfung kombiniert werden konnten, sodass die Übergänge sehr schnell waren, aber die entsprechenden Zeiten wurden eingehalten. Und dann möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir in Europa zu dem Werkzeug der bedingten Zulassung mit Auflagen gegriffen haben. Und die Auflagen beinhalten, dass die laufenden Phase 3 klinischen Prüfungen zur Erhebung von Sicherheit und Wirksamkeit auch nach der Zulassung weitergeführt werden müssen. Das sind die Bedingungen für die Zulassung, mindestens für 2 Jahre, sodass wir hier weitere Langzeitdaten auch zur Sicherheit der Impfstoffe erwarten.
Würden Sie sagen, es hat politischen Druck auf die Zulassungsverfahren gegeben?
Politischen Druck hat es in dem Sinne nicht gegeben, sondern eher öffentlichen Druck, weil ja die Pandemiesituation durchaus anstrengend ist mit den Lockdowns für uns, aber in anderem Sinne auch wir es mit einer schlimmen und zweifel tödlichen Infektionskrankheit zu tun haben. Das erzeugt natürlich einen gewissen Druck, aber gerade Herr Bundesgesundheitsminister Spahn hat immer wieder klar zu erkennen gegeben, dass er eine ordentliche Zulassung befürwortet und dass die regulatorischen Bedingungen wie üblich eingehalten werden müssen. Und genau so haben wir auch gehandelt.
Ein bisschen Ungeduld gab es schon, als die Briten und die Amerikaner schon zugelassen hatten und die Europäer noch nicht.
Das kann vorkommen. Das ist ja ganz normal, dass hier eine Debatte entfacht wird. Aber ich bin froh, dass wir uns für diesen Weg entschieden haben. Aber man sieht, dass durchaus verschiedene Bedingungen in unterschiedlichen Staaten auch zu schwierigen und manchmal wissenschaftlich nicht voll vertretbaren Handlungen führen. Ich hoffe, wir werden seitens Paul-Ehrlich-Institut im europäischen System hier weiterhin unsere Entscheidungen auf Wissenschaft basieren.
Kommen wir jetzt mal zu den Impfstoffen selbst. Es kommen ja nun neue Typen zum Einsatz. Die mRNA-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna, der Vektorimpfstoff von AstraZeneca. Bergen diese neuen Typen auch neue, unbekannte Risiken? Verändern sie unser Erbgut?
Sie verändern auf keinen Fall unser Erbgut und sie verändern auch nicht das Erbgut von Körperzellen. Das ist noch nicht vorgesehen und das liegt daran, dass zum Beispiel bei der RNA-Technologie, die benutzt wird, diese entsprechende RNA nur von wenigen Körperzellen aufgenommen wird, auch nicht umgewandelt wird in DNA und dann im Zweifelsfall auch nie in den Kern gerät, wo eine Modifizierung des Erbguts von Körperzellen passieren könnte. Das heißt, das ist eigentlich nicht vorstellbar, dass eine Genomveränderung stattfindet und wurde bisher auch nicht berichtet. Auch bei den Vektorimpfstoffen ist es so, dass wir hier schon Erfahrung haben. Es gibt ja beispielsweise einen Dengue-Impfstoff oder die Ebola-Impfstoffe, die auch europäisch zugelassen sind. Da handelt es sich um Vektorimpfstoffe, die auch wieder DNA oder RNA übertragen, aber so, dass die entsprechenden Baupläne für das Spike-Protein nicht in den Zellkern kommen, wo die entsprechenden Genome sich befinden, sodass auch hier keine Modifizierung befürchtet werden muss. Grundsätzlich ja, mit den RNA-Impfstoffen betreten wir hier einen neuen technologischen Weg und man muss sich aber vor Augen halten, dass bei Impfstoffen relevant ist, dass ein Erregerbestandteil, ein Eiweiß am Ende das ausschlaggebende Agens der Wirkstoff im Impfstoff ist. Und bei den RNA- und Vektorimpfstoffen wird lediglich dafür gesorgt, dass die natürlichen Vorgänge in unseren Körperzellen bewirken, dass die mit der RNA oder den Vektoren übertragenen Baupläne für das Oberflächenspike-Protein des SARS-CoV-2 umgesetzt werden. Das entsprechende Protein wird kurzzeitig gebildet, dem Immunsystem präsentiert und das Immunsystem reagiert darauf mit einer Immunantwort, die schützt, und zwar vor symptomatischem Covid mindestens vor schwerwiegenden Verläufen.
Um das vielleicht etwas verständlicher zu machen, die menschlichen Körperzellen produzieren ein kleines Proteinstückchen, das normalerweise eigentlich Teil des Virus ist. Und darauf reagiert dann auch das menschliche Immunsystem.
Genau so ist es. Und das unterscheidet sich bei diesen genetischen Impfstoffen halt auch nicht sehr von den inaktivierten Impfstoffen, die wir ja zum Beispiel von der Influenza-Impfung kennen. Denn auch bei den inaktivierten Impfstoffen, und davon werden einige auch gegen Covid entwickelt, ist es so, dass der Schutz im Grunde auf der Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem Oberflächenspike-Protein des Coronavirus 2 beruht. Und in einem Fall wird dieses Spike-Protein direkt verabreicht mit der Impfung. Im Fall der genetischen Impfstoffe werden die Baupläne verimpft und diese Baupläne werden von den Körperzellen wieder in das Spike-Protein umgesetzt.
Und man muss vielleicht nochmal dazu sagen, dass das ein vorübergehender Prozess ist, dass das nicht sozusagen jetzt lebenslang irgendwelche Körperzellen Virusproteine herstellen, sondern dass sie das nur für einige Tage, einige Wochen tun?
So ist es. RNA ist ein labiler Stoff. Auch die Vektoren verbleiben nicht lange im Körper. Das heißt, wir reden davon, dass einige wenige Körperzellen diese Stoffe aufnehmen und dann das Spike-Protein bilden. Aber nach einigen Tagen, einigen Wochen ist das Phänomen vollständig verschwunden. Und das soll auch so sein, denn dann ist das Immunsystem genügend angeregt und hat auch sogenannte Gedächtniszellen gebildet. Das heißt, es erinnert sich dann, wenn wir tatsächlich nach der Impfung irgendwann auf den Erreger treffen, daran, dass er die Bestandteile schon gesehen hat, und bildet sofort eine Immunreaktion, weswegen die schweren Verläufe und Covid vermieden werden können.
Es gibt ja jetzt Berichte darüber, dass es gerade im Gesundheitsbereich, bei Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, Zurückhaltung gegenüber den Impfungen gibt. Haben Sie Verständnis dafür, dass die nicht Versuchskaninchen sein wollen?
Verstehen in dem Sinne, ich nehme sie wahr und ich hoffe, dass unsere Transparenz hinsichtlich der Sicherheit bei diesen Impfstoffen dazu führt, dass die Menschen Vertrauen gewinnen, mehr als sie bisher hatten, und dann zur Impfung greifen, denn immerhin schützt ein kleiner Peak vor einer schwerwiegenden Infektionskrankheit, die auch durchaus Schäden im Körper setzt oder sogar tödlich verlaufen kann. Wir setzen seitens Paul-Ehrlich-Instituts auf Information und Transparenz. Sie finden beispielsweise zu den über 1 Million Impfungen, die wir bereits in Deutschland vorgenommen haben, wöchentliche Sicherheitsberichte auf unserer Webpage www.pai.de. unter Covid-Impfstoffe und dann Sicherheit von Impfstoffen. Und hier wird klargelegt, was wir finden. Und das Erfreuliche ist, das, was wir gelernt haben über die Impfstoffe, auch die mit den neuen Technologien in den klinischen Prüfungen vor der Zulassung, bewahrheitet sich auch hinterher. Das heißt, wir haben es vor allen Dingen mit Verträglichkeitsreaktionen zu tun in den ersten 3 bis 5 Tagen, die vorübergehend sind, keine Schäden setzen und auch akzeptabel sind im Hinblick auf den Schutz, den wir erreichen. Und wir sehen sehr, sehr seltene, schwerwiegende Nebenwirkungen, die aber im Allgemeinen auch sich zurückbilden und eine gute Prognose haben. Insofern kann man sagen, dass die Impfstoffe, wie wir sie zugelassen haben, tatsächlich unbedenklich sind und auch eine sehr hohe Wirksamkeit haben.
Sie hatten es am Anfang schon einmal gesagt, aber ich frage jetzt nochmal, ist es denn ausgeschlossen, dass diese ernsthaften schädlichen Wirkungen nicht vielleicht erst nach Monaten oder nach Jahren auftauchen?
Ausgeschlossen ist das nicht, aber es deutet nichts darauf hin. Und wir sollten uns vor Augen halten, dass ja einige Geimpfte in den klinischen Prüfungen bereits im März letzten Jahres, da haben die klinischen Prüfungen begonnen, auch mit RNA-Impfstoffen geimpft wurden und sich keine Anzeichen ergeben haben, dass hier Langzeitschäden in irgendeiner Form aufgetreten sind. Aber das Paul-Ehrlich-Institut hat natürlich den Job, auch nach der Zulassung im Rahmen der sogenannten Pharmakovigilanz eine Nebenwirkungsbeobachtung zu betreiben. Und hier kann ich nur ermutigen, dass Geimpfte zum Beispiel die SafeWeb-App 2.0 des Paul-Ehrlich-Instituts auf ihre Smartphones laden und uns Berichte geben darüber, wie die ersten Impfreaktionen aufgetreten sind, wie sie die erlebt haben. Wir werden auch aktiv nachfragen, wie es mit möglichen Events auch später sich verhält. Und ob tatsächlich der Schutz komplett war, das heißt kein Covid aufgetreten ist. Das ist ein neues Tool der aktiven digitalen Nebenwirkungsbeobachtung, aber wir werden natürlich auch die Routinebeobachtung weiterführen, die beruht darauf, dass Ärzte, Ärztinnen, die Arzneimittelkommissionen von Apothekern und Ärzten, die Zulassungsinhaber, die Impfwilligen direkt über unsere Webpage uns Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen melden. Wir werten diese aus und versuchen auch, kleinsten Anzeichen für neue Risikosignale nachzugehen.
Das gilt ja im Übrigen für alle Impfstoffe und auch Medikamente und nicht nur für die Covid-Impfstoffe, stimmt's?
Das ist korrekt, ja. Aber natürlich haben wir es hier schon mit einer besonderen Situation zu tun. Ich möchte übrigens aber auch nochmal sagen, dass hier niemand als Versuchskaninchen missbraucht wird, denn die Impfstoffe sind sorgfältig geprüft, wie bei allen anderen Impfstoffen das auch der Fall ist. Das heißt, wir haben hier Untersuchungen am Tier vorgenommen, um zu verhindern, dass wir Schäden irgendwo übersehen. Und es wurden natürlich auch die klinischen Prüfungen sorgfältig gemacht. Und ich darf erinnern, dass bei den großen Phase-3-Prüfungen für beide jetzt zugelassene Covid-Impfstoffe mindestens 15.000 Probanden geimpft wurden und weiter nachbeobachtet werden und nachbeobachtet wurden.
Es gibt jetzt erste Berichte darüber, dass es auch Todesfälle nach diesen Covid-19-Impfungen gegeben hat. Haben Sie damit gerechnet? Wie ist das zu bewerten? Wie ist das einzuordnen?
Leider muss man damit rechnen und diese Todesfälle sind nicht auf die Impfungen zurückzuführen, sondern es werden ja momentan Personen geimpft höheren Alters. Und wir haben bis zum 10.01. aus den ersten 2-3 Wochen der Impfungen in Deutschland berichtet, dass hier 7 Todesfälle aufgetreten sind bei Geimpften im Alter von 79 Jahren und höher. Das war ein Zeitabstand von 2-3 Stunden bis 4 Tagen nach der Impfung. Und wir haben geschlossen, nach der Analyse und der genaueren Umstandsanalyse, dass diese geimpften Personen an den Grunderkrankungen wahrscheinlich verstorben sind. Das ist übrigens eine Einschätzung, die wir auch international so sehen. Das heißt, bisher gibt es keinen Bericht von einem Todesfall, der auf die Impfung zurückgeführt werden kann. Zum anderen analysieren wir, wie viele Todesfälle kriegen wir berichtet und was ist die normale Rate des Versterbens von hochbetagten Menschen in diesem Land, vergleichen das. Und hier muss man auch feststellen, dass hier keine Erhöhung festzustellen ist. Das ist momentan der Stand der Erhebung und da verweise ich auch unsere Sicherheitsberichte, in denen man das im Detail nachlesen kann.
Jetzt gibt es ja immer wieder Berichte darüber, dass noch über den Abstand zwischen der ersten und der zweiten Impfung nachgedacht wird, ob man da vielleicht was ändern soll, dass man überlegt, ob vielleicht bestimmte Impfstoffe für bestimmte Altersgruppen am besten geeignet sind oder nicht so gut geeignet sind. Es gab die Diskussion über eine möglicherweise niedrigere Wirksamkeit von AstraZeneca, von dem Impfstoff von AstraZeneca. Sind das nicht auch Hinweise darauf, dass man insgesamt eigentlich noch nicht so genau Bescheid weiß?
Nun, wir wissen schon genau, was wir tun, denn unser Vorgehen beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung der Expertinnen und Experten des Paul-Ehrlich-Instituts in der Regulation von Impfstoffen, die ja viele, viele Impfstoffentwicklungen betrifft, und zwar von der ersten Konstruktion eines Impfstoffs und Konzipierung bis zum Alltagsgebrauch, also über die Zulassung hinaus. Zum einen wissen wir genau, wie die Schutzwirkung ist, denn die klinischen Prüfungen geben uns hier hohe Evidenz und eine sehr gute wissenschaftliche Grundlage zur Beurteilung der Wirksamkeit, aber auch hinsichtlich der Erzeugung spezifischer Immunreaktionen nach Impfungen mindestens in den Altersgruppen bis 55 Jahre, aber auch darüber hinaus. Hier gibt es zwar Unterschiede in den klinischen Prüfungen zwischen verschiedenen Impfstoffprodukten, aber trotzdem machen hier alle Impfstoffe, die eine gute Wirksamkeit haben, einen echten Impact in Bezug auf Pandemiebekämpfung und verhindern natürlich auch schwere Krankheitsverläufe. Davon gehen wir aus. Aufgrund der schnellen Entwicklung haben wir aber zumindest zum Zeitpunkt der Zulassung noch keine Klarheit über die Dauer der Schutzwirkung. Aber wir wissen doch sehr genau, dass die Immunantwort seit Beginn der klinischen Prüfung bei einigen Geimpften ja seit März letzten Jahres anhält und das ist eine sehr gute Voraussetzung für einen länger anhaltenden Schutz. Hinsichtlich optimalen Impfabstandes, so beträgt laut Zulassung bei Comirnaty dieser Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung 21 Tage, beim Covid-Impfstoff Moderna 28 Tage nach der Erstimpfung Und bei beiden kann der Zeitabstand bis maximal 42 Tage, also 4 Wochen, ausgedehnt werden. Für den Covid-Impfstoff AstraZeneca beträgt dieses Zeitintervall bis zu 12 Wochen. Für diese Impfabstände liegen Nachweise für die Wirksamkeit vor. Und wichtig ist, dass für die Erst- und Zweitimpfung auf jeden Fall Impfungen mit demselben Impfstoffprodukt vorgenommen werden sollten. Und falls mal im Einzelfall das maximale Zeitintervall verpasst werden sollte, so soll trotzdem die Zweitimpfung erfolgen. Die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfabstände berücksichtigen übrigens die Vorgaben der Zulassung, um eine gewisse Flexibilität bei der Durchführung der Impfung zu erlauben. Denn in der Praxis sind Impftermine nicht immer genau an einem festgelegten Tag durchzuführen.
Jetzt ist ja viel die Rede von den neuen Varianten des Virus, von den gefährlicheren Mutanten. Nach Ihrer Einschätzung, die bisher bestehenden Impfstoffe, schützen die auch dagegen?
Zum einen muss man bemerken, diese neuen Varianten, die im Vereinigten Königreich aufgetreten sind, Südafrika und jetzt auch Brasilien, sind ja nicht gefährlicher im Sinne dessen, dass sie eine schwerwiegendere Krankheit auslösen, aber gefährlicher im Public Health-Sinne schon, weil sie schneller zu Infektionen führen und besser übertragen werden. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass die in der EU und auch sonst weltweit zugelassenen Impfstoffe hier nicht schützen würden. Allerdings müssen dazu weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Man muss sich vor Augen halten, dass der Schutz aufgrund der Erkennung des Oberflächen-Spike-Proteins des SARS-CoV-2 so verläuft, dass Antikörper gebildet werden, natürlich auch eine zellgetriebene Immunantwort, aber beide richten sich gegen die verschiedensten Teile des Spike-Proteins und nicht nur eine bestimmte Region. Und dieser Schutz kann deswegen durch einzelne Mutationen nicht so einfach außer Kraft gesetzt werden. Bisherige Ergebnisse deuten darauf hin, wenn man im Labor Virusvarianten gentechnisch herstellt, die nur einzelne dieser Spike-Protein-Mutationen tragen, die wir von den neuen SARS-CoV-2-Virus-Varianten kennen, dann ist der Impfschutz weiterhin da. Das heißt, man hat gemessen, ob die neutralisierenden Antikörper im Serum, im Blut von bereits Geimpften hier weiter neutralisieren. Und das ist der Fall. Trotzdem muss man aber die Augen aufhalten und die neuen Technologien würden es erlauben, innerhalb von relativ kurzer Zeit die Basiskonstrukte, die den Impfstoffen unterliegen, zu ändern, auf die neuen Varianten umzustellen und dann auch in relativ kurzer Zeit eine Herstellung von Millionen Dosen zu initiieren. Und darauf setzen wir unsere Hoffnung.
Eine letzte Frage. Glauben Sie, dass die große Impfkampagne, die jetzt anläuft, unser Verhältnis zu Impfungen insgesamt ändert?
Ich glaube, insgesamt hat die Pandemie unsere Stimmung schon verändert gegenüber Infektionskrankheiten. Wir hatten ja die glückliche Lage, dass wenn Epidemien auftraten oder die Schweinepandemie von 2009 aufgetreten ist, diese Pandemien entweder mild waren oder lokal weit weg von uns, sodass sie uns nicht betraf. Und wir haben die glückliche Situation, aufgrund der Impfungen, die wir zur Verfügung haben und die empfohlen werden, dass ja auch unsere Kinder geschützt sind und wir alle geschützt sind bis ins hohe Alter vor den meisten Infektionskrankheiten. Wir haben jetzt erlebt, dass sich das ändern kann und wir werden jetzt erleben, dass mit einer Impfung wirklich aktiv gegen die Pandemie vorgegangen werden kann. Und ich glaube schon, weil diese Menschen das nun wirklich vor Ort und an sich selbst erleben, dass das Eindruck machen wird und das Verhältnis sowohl zu Infektionskrankheiten als auch zu Impfstoffen ändern wird.
Vielen Dank. Das war ein interessantes Gespräch.
Ich bedanke mich, wünsche alles Gute.
Demnächst geht's hier weiter mit weiteren Gesprächspartnern aus der Bundesregierung und aus dem sogenannten nachgeordneten Bereich. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei.
Das war Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Mehr Informationen zur Politik der Bundesregierung finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.